Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin, schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel und wir sprechen heute über Brian Fullers Regiedebüt Dust Bunny. Und dazu habe ich mir auch einen fluffigen Hasen eingeladen, nämlich den lieben Luca. Hallo Luca, grüß dich.
Hallo, mir fällt gerade bei deiner Introduction ein, ich glaube, das ist unsere erste Aufnahme ohne Kenan oder Leo.
Stimmt, ja.
Ja. Das ist so, boah, wir müssen den beiden dann die ganze Zeit so Nachrichten schicken, so, wenn ihr wüsstet, was ihr verpasst habt, das war so cool, genau. Zu zweit. Ja, danke für die Einladung.
Endlich mal niemand, der uns hier reinredet zwischendurch und uns bremst.
Genau.
Wir können einfach so dödelig sein, wie wir sind, wie der Holländer sagt.
Ballast abgeworfen.
Genau, ist das überhaupt ein holländisches Wort, dödelig? Nee, aber das heißt tödlich, glaube ich, ne? Das heißt nicht rumdödeln, sondern... Tödlich, wenn ich das richtig...
Ja gut, aber mit tödlich sind wir ja schon beim Thema, denn heute geht es ja auch viel um Tod und Verderben und Hasen.
Das ist richtig. Wir haben uns nämlich eine kleine Genreperle rausgepickt und normalerweise sind ja eigentlich so der Patrick und ich diejenigen, die so über die Genrefilme bei uns reden. Von daher freue ich mich, dass du heute auch am Start bist. Du hast ihn nämlich in der Pressevorführung gesehen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ganz genau richtig. Eigentlich wäre Kenan sogar dabei gewesen, aber der hat mich dann geditscht, weil er was im Haushalt zu tun hatte, wie so ein verantwortungsbewusster, erwachsener Mensch. Und das kann mir als Manchild ja nicht passieren. Und deswegen hatte ich Zeit. Und das hat dann ja wunderbar gepasst, weil du hast den Film nämlich wo gesehen?
Ich durfte den auf den Fantasy-Filmfest White Nights schauen. Von daher bin ich jetzt auch auf den Kontrast gespannt, weil du hattest ja, ich werde jetzt nicht sagen, das piefige Pressepublikum, weil da ja auch sehr viele nette Menschen immer dabei sind. Aber ich habe dann natürlich mit Festival-Atmosphäre dann nochmal vielleicht ein bisschen anderes Erlebnis gehabt. Von daher bin ich mal gespannt, wenn wir die beide heute gegenüberstellen, ob das vielleicht unsere Meinung zum Film beeinflussen könnte. Man weiß es nicht.
Mal schauen, mal schauen.
Ich lege direkt auch mal einmal los und stelle kurz Cast und Crew vor, damit ihr da draußen wisst, wer denn eigentlich hinter Dust Bunny steht. Und zwar ist das, wie eben schon gesagt, das Regiedebüt von Brian Fuller. Den werden viele von euch wahrscheinlich kennen, weil er die Serien Hannibal und American Gods zu verantworten hat.
Zu verantworten? Die Drecksau.
Echt? Wer hat den denn da rangelassen? Das sind ja sehr erfolgreiche Serien. Ich habe leider beide noch nicht gesehen, weil ich ja im Serienkosmos immer so ein bisschen hinterherhinke. Bei Hannibal habe ich mal ein paar Episoden reingeschaut, aber da fehlt mir dann noch extrem viel. Aber ich habe schon sehr viele positive Meinungen zu seinem Schaffen da vernommen. Aber ich mag den Mann ja sehr, weil er damals Scriptwriter für Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine war.
Ah.
Und ich als großer Trekkie habe natürlich immer für den guten Brian Fuller ein Herz gehabt aufgrund dieser beiden Serien. Von daher habe ich mich einerseits gefreut, dass er natürlich dann mit Hannibal und American Gods und ich glaube Pushing Daisies ist auch von ihm, die war ja eigentlich auch ganz, ganz gut oder kam immer ganz gut weg, dass er damit so einen Erfolg hat und dass er jetzt auch eben im Feature-Film-Bereich gelandet ist. Weißt du, Lukas, hast du was von seinen Serien schon sehen können?
Nur ganz kurz, ich habe eben tatsächlich gesehen, das ist sein erster Langspielfilm, den er alleine gemacht hat. Der andere Film, jetzt habe ich ihn schon wieder weggemacht, darum habe ich den Titel gerade nicht, Queer for Fear, The History of Queer Horror. Das ist tatsächlich auch ein Serienformat, sehe ich gerade. Es ist nur als Film kategorisiert auf Letterboxd. Darum... Ja, Spielfilmdebüt und wie sollte es anders sein bei jemandem, der vorher keine Filme gemacht hat, sondern nur Serien? Keine Ahnung, nichts von mitbekommen. Ich habe ab und an mal von einer Freundin von mir schöne Shots aus Hannibal gezeigt bekommen. Das ist so mein Wissen über Brian Fuller und sein Schaffen.
Wäre das denn was du mal nachholen wollen würdest? Ich weiß ja, du bist ja eher so im Filmbereich zu Hause, aber so mal Hannibal in Serienform, wenn du schon weißt, wie der gute Mads Mikkelsen da immer adrett gekleidet ausschaut.
Ach ja, also gegen eine Prise Mads Mikkelsen habe ich ja eigentlich nie was. Ich habe gehört, ich wollte gerade sagen, das kannst du mir vielleicht bestätigen, aber kannst du ja nicht. Ich habe gehört, dass das Niveau nicht ganz konstant bleibt im Laufe der Serie und das turnt mich halt so ein bisschen ab. Also jetzt gerade lasse ich mich ja so ein bisschen durch ein paar Serien durchschleifen. Ich gucke ja gerade mit Kenan Succession, Aber das ist halt auch lohnenswert zu gucken, weil ich halt weiß, wir sind jetzt in der 4. Staffel und die soll halt nochmal extra gut sein. Und bisher war es auch schon richtig gut. Das heißt, ich weiß halt, dass ich was bekomme für meine Zeit im Grunde am Ende. Und ich fand es sogar bei Twin Peaks, was insgesamt 2 Staffeln plus noch eine Return-Staffel lang insgesamt eine gute Serie war, fand ich es schon echt streckenweise frustrierend, dass ich nicht belohnt wurde, so lange dabei geblieben zu sein, zumindest nicht die ganze Zeit. Darum mal gucken, vielleicht wenn die Sterne richtig stehen oder irgendwann mal mit der Partnerin oder keine Ahnung was. Aber so jetzt steht es nicht ganz oben auf meiner Liste.
Ja, ich kenne das, wenn man Serien nachholt und dann schon weiß, okay, da sind ein paar Stinker mit dabei oder jemand sagt, ja, Staffeln 4 bis 7 musst du dich ein bisschen durchquälen, aber 8 bis 9, die werden wieder richtig super. Da hänge ich dann meistens
keine
auch
Sorge, sind nur 20 Folgen pro Staffel und davon sind auch nur 18 scheiße in Staffel 6.
Oh, die anderen 2, die lohnen sich. Die lohnen sich wirklich.
Ja. Das ist halt nochmal ein anderes Zeit-Commitment als jetzt einfach, oh, ich gucke mir ein, wie lange ist jetzt das, Bunny? Ich glaube, 100, ein paar Minuten Film an. Weißt du, selbst wenn das jetzt der schlimmste Film aller Zeiten gewesen wäre, wüsste ich, ich habe halt nicht viel verloren. So, dadurch.
Ja, richtig. 106 Minuten sind's.
106, wunderbar. Ja, ich glaube auch, da habe ich auch schon Längeres, Schlimmeres gesehen.
Definitiv. Also in der heutigen Filmlandschaft ist das ja ein Kurzfilm sozusagen.
Ja, genau.
Da haben wir schon wesentlich längere Werke hinter uns.
Das ist wahr. Tatsächlich, wir haben ja erst vor ein paar Wochen über 28 Years Later Bone Temple gesprochen. Der ist, glaube ich, relativ ähnlich lang sogar. Also dementsprechend haben wir bisher Glück gehabt dieses Jahr.
Ja, definitiv. Ich war heute in Silent Hill. Dazu werden wir auch noch eine Episode machen. Der ist, ich glaube, 111 Minuten war der lang. Das ist dann meistens auch eine gute Zeit. Also ich finde es schön, dass so zumindest gefühlt jetzt in den letzten Monaten Filme auch wieder wissen, wie lang sie laufen dürfen oder wann sie Dinge auserzählt haben und dann auch wissen, wann gut ist.
Ich habe mir gestern Mercy angesehen und ich habe den Fehler gemacht, ihn mir nüchtern anzusehen. Ich glaube, da hätte ich auch, also die Lauflänge ist schon perfekt für das Maß an peinlichem Kram, das da auf der Leinwand passiert, aber das ist auch so ein Beispiel von einem Film, der eigentlich entweder noch ein bisschen kürzer hätte sein müssen oder wirklich ein Minimum an Alkoholpegel voraussetzen sollte, damit man den Kinosaal betreffen darf. Betreten, nicht betreffen.
Ich fand auch sehr schön deine Letterboxd-Review dazu, dass Kinos gefälligst mal gucken sollen, dass man da sternhagelvoll reingeht, weil man das ansonsten nicht aushalten kann.
Ja, voll. Die verdienen ja auch daran. Das ist ja das Ding. Ich bin ja bereit, mein hart erspartes Geld bei denen zu lassen für einige Stimmungsmacher für Mercy.
Ich wollte gerade sagen, direkt so ein Sixpack für die Vorstellung.
Ja, ob das reicht. Naja.
Ja, gucken wir mal, ob wir Dust Bunny nüchtern überstehen konnten oder ob wir da auch gerne ein bisschen was Intus gehabt hätten. Brian Fuller hat, wie gesagt, sein Langspieldebüt, hat sich dazu eigentlich, also aus meiner Sicht jetzt auch eine relativ unbekannte Crew zusammengestellt. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Am Schnitt habe ich jetzt Lisa Lasek hier stehen. Die hat zumindest die Avengers-Sachen gemacht und Cabin in the Woods. Also da hat sich schon Erfahrung auch im Genrebereich gesammelt. Aber an der Kamera haben wir zum Beispiel Nicole Hirsch-Whittaker. Da kannte ich jetzt aus ihrem Oeuvre noch nicht so viel. Also falls euch das was sagt, Misrepresentation und Deadcon aus 2019, das waren jetzt Filme, die habe ich jetzt nicht auf der Bingo-Karte und die hat laut Letterboxd auch sonst niemand aus meinem Bekanntenkreis gesehen. Es sei denn, du sagst jetzt total unterschätzte Kamerafrau.
Was, Redcon? Was?
Dachte ich mir.
Nee, tatsächlich, also ohne ihre Arbeit niedermachen zu wollen, aber ich sehe, dass sie anscheinend nicht mal ein Bild bei Letterboxd drin hat. Also das scheint noch eine Newcomerin zu sein.
Was ja auch schön ist, ne? Wenn man dann über diese Schiene dann auch nicht immer die Alteingesessenen herankarrt, sondern wenn sich Brian Fuller sagt, okay, dann schauen wir doch mal, wer genauso unbefleckt da reingeht wie ich. Das hat er sich beim Cast aber nicht gedacht, denn da haben wir dann tatsächlich altgediente Star-Power am Start. Wir haben nämlich einmal Mads Mikkelsen, den haben wir schon angesprochen. Der spielt den Nachbarn. Warum er keinen Namen hat, das erfahrt ihr gleich. Dann haben wir noch Sigourney Weaver mit dabei. Die spielt Laverne, seine vertrauensvolle Partnerin, / Chefin, / Mutterkomplex. Und wir haben Sophie Sloan, die ist dann vom Cast her einmal die Jüngste, was die Filmografie angeht und auch vom Alter. Denn die junge Dame, die spielt hier die kleine, ich sag jetzt Aurora, weil der
Aurora.
Genau, der Witz des Films nämlich ist, dass Mats Probleme hat, den Namen Aurora richtig auszusprechen. Aurora. Und David Destmelchin haben wir noch mit am Start. Den sollte man vielleicht dann noch erwähnen. Der ist noch so mit der bekannteste des erweiterten Castes. Der spielt den Conspicuously Inconspicuous Man.
Was ja total geil ist. Ich bin richtig traurig, dass sie das nicht im Film gesagt haben. Das ist, finde ich, so eine richtige... Das könnte auch ein Name in so einem Kinderbuch sein. Ja. Das finde ich klasse. Destmelchin sowieso. Also ich finde es gut, dass der Film definitiv zwei meiner Lieblings-weird aussehenden Guys drin hat. Mit Mikkelsen und eben Destmelchin. Ich finde beide klasse. Und ich freue mich immer, wenn einer von beiden zu sehen ist. Und zwei auf einmal, das ist dann natürlich quasi eigentlich fast... Zu viel des Guten.
Ich wollte gerade sagen,
oder genau richtig. Richtig
Sechser im Lotto, fast schon.
Im Grunde, ja.
Aber du hast jetzt schon zwei Sachen gesagt, die, wie ich finde, sehr gut auf den Film zutreffen, nämlich kindlich und weird. Magst du uns vielleicht ein paar Sätze mal sagen, worum es denn in Dust Bunny eigentlich geht?
Es geht um ein kleines Mädchen namens Aurora. Aurora spricht man das, glaube ich, korrekt aus, die Angst hat vor dem Monster unter ihrem Bett. Und wie man es eben so macht, spart sie über gewisse Methoden genug Geld an, um ihren Nachbarn, der als Auftragskiller arbeitet, anzuheuern, dieses Monster umzubringen. Und der Nachbar, eben gespielt von Mads Mikkelsen, möchte davon zuerst gar nicht so richtig was wissen und sagt halt, ja, das war, beziehungsweise, was ich jetzt vielleicht noch ausgelassen habe, dass wann die Eltern dieses Mädchens verschwunden sind. Und das ist eben das, wo Mads Mikkelsen sagt, das waren auf jeden Fall, das waren Menschen, das kann kein Monster gewesen sein. Und dieses Mädchen beharrt eben darauf, da war ein Monster, das mich heimsucht, schon seit ich ein ganz, ganz kleines Kind bin. Und ja, wir verfolgen eben dieses ungleiche Duo auf der Jagd nach einem Monster, von dem wir nicht wissen, existiert es denn wirklich oder nur in ihrer kindlichen Fantasie.
Und das finde ich schon einen mega spannenden Ansatz, weil du ja vom Film dazu angehalten wirst, durchgängig zu überlegen, okay, ist das jetzt ihrer Fantasie entsprungen? Sind das jetzt vielleicht wirklich nur Menschen, die ihre Eltern entführt und umgebracht haben und ihr kindliches Gemüt und ihr kindlicher Geist machen daraus eben ein Monster? Oder steckt da schon mehr hinter? Und mir hat extrem gut gefallen, wie Mads Mikkelsen auch als Auftragskiller eingeführt wird, weil sie ihn ja in einer Szene so ein bisschen verfolgt abends und schaut, was er denn da draußen so treibt, wenn er abends unterwegs ist. Und er legt sich dann in Chinatown mit einer Bande Gangster an, die gerade bei einem chinesischen Neujahrsfest, glaube ich, abgebogen sind mit einem Drachenkostüm.
Genau, genau.
Und für sie ist das einfach nur ein Schattenspiel, wie er mit dem Drachen kämpft. Und ihr kindlicher Geist auch eben wieder diese Fantasie daraus macht, der Mann ist ein Drachentöter, der tötet Monster und deswegen muss ich ihn fragen, ob er mein Monster tötet. Wie hat dir denn so die Einführung da insgesamt gefallen?
Ja, ich fand das auch eine gute Idee, weil, also ich finde, es war jetzt nicht unglaublich schwierig zu sehen, wohin die Geschichte geht und was dann am Ende eben, was es damit auf sich haben wird, ob das Monster jetzt echt ist oder nicht. Ich fand aber sehr, sehr cool, dass sie es eben so eingeführt haben, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass dieser Konflikt zwischen den Figuren auch sehr klar definiert ist. Wir wissen, was die eine Figur glaubt, wir wissen, was die andere Figur glaubt und wir kennen das ja alle, ne? Also die meisten Erwachsenen sind ja tatsächlich auch mal Kinder gewesen und erinnern sich ja noch daran, wie groß die Welt für sie aussah, wie man manche Sachen nicht verstanden hat. Ich habe das heute noch manchmal, wenn ich an so Sachen zurückdenke und mir denke, oh, das als Kind hat das für mich so und so ausgesehen und jetzt verstehe ich das ganz anders. Darum, ich fand, das war dem ganzen Theme des Films entsprechend eine sehr, sehr süße Idee und ich finde, davon hat der Film auch durchaus noch ein paar mehr zu bieten.
Ja, ich kann das nachvollziehen, als ich mal längere Zeit Pause hatte und lange nicht im Phantasialand war und dann dahin kam und dachte, fuck, wie klein ist das denn hier alles?
Ja.
So als Kind bist du da stundenlang durch fremde Welten gerannt und mittlerweile ist es ja auch so, in 2 Minuten ist man eigentlich hier durch. Von daher konnte ich das mega gut nachvollziehen. Und du hast es auch gerade schon angesprochen, generell, wie diese Thematik inszeniert ist, weil es Brian Fuller, finde ich, auch durch das Set-Design schafft.
Ja.
Alles größer wirken zu lassen. Natürlich einmal, weil er viel von unten filmt, also Aurora so von unten framed, dass sie natürlich auch dann quasi als kleine Person in diesen großen Räumen unterwegs ist. Aber gerade die Wohnung von ihr und ihren Eltern da finde ich, vielleicht war es auch nur mein persönlicher Eindruck, kannst du gerne auch was zu sagen, von den Vasen über Tische und Stühle, es wirkt alles irgendwie gigantomanisch groß.
Das Set-Design ist auf jeden Fall sehr zweckgerichtet eingesetzt und eben auch die Kameraarbeit und die Kombination aus beidem. Du hast doch sehr viele Shots, die quasi die Mechanik von Gegenständen aufgreifen. Also zum Beispiel siehst du in einer Szene, in der ein Aufzugknopf gedrückt wird, siehst du quasi aus der Perspektive der Wand, wie der Knopf reingedrückt wird. Oder du hast einen Shot, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Schlüssel, der im Schloss umgedreht wird und du siehst quasi die Schließmechanik, ja, wie sie genau sich öffnet. Also sowas hast du sehr, sehr viel in diesem Film. Und ich finde, auch das trägt eben dazu bei, dass sich diese Welt irgendwie, ich meine, das sind ja alles Sachen, die wirklich so passieren, ne? Eine Schließmechanik öffnet sich, wenn ich einen Schlüssel umdrehe. Aber es wirkt fast wie so eine Einführung in so eine Harry-Potter-Welt oder sowas, ne? Und also diese Kombination aus Set-Design und Kameraarbeit, gerade auch, was mir da sehr positiv aufgefallen ist, ohne jetzt zu spoilern, es gibt in diesem Film ein Set von einer Kirche, das sehr, sehr intelligent eingefangen ist. Und ich glaube, das ist ungefähr, ich schätze mal freundlich, 20 Sekunden zu sehen, so richtig ausführlich. Und danach ist es weg, ne? Und das heißt, sie haben wirklich dieses Set sich gebaut für diese eine kurze Szene. Und da steckt halt eine Menge Liebe zum Detail drin, was ich immer positiv finde.
Auf jeden Fall. Ich mag es auch, wenn sich Regisseure und Kameraleute austoben, was Einstellungen angeht, wenn sie versuchen, neue Perspektiven zu finden. Du hast diesen Aufzug ja auch schon erwähnt. Der hat ja so ein Ornamentgitter, also so ein verziertes Gitter. Und da gibt es eben wie eine Form einer Muschel, die sich quasi nach innen zirkuliert und da hast du ein kleines Löchlein in der Mitte und dann wird es teilweise auch so geframed, dass Personen dann eben gerade beim Schließen des Gitters noch durch dieses kleine Löchlein durchgucken. Das sind aber immer so kleine Details, wo ich dann da sitze und mir die Hände reibe und denke, so schön, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Ja, voll, voll. Und es wirkt halt verspielt und das mag ich total. Also ich finde, du hast bei sehr vielen modernen Kinderfilmen, jetzt werde ich wieder zum alten Mann, aber bei sehr vielen modernen Kinderfilmen das Gefühl, das ist Auftragsarbeit, das ist so, ich sag mal, gemein hingekackt, ne? Das ist einfach, ja, das ist jetzt so, weil es so sein muss. Und ich finde, in diesem Film hat wenig den Eindruck gemacht, das ist jetzt einfach so, weil das macht man so, sondern das ist immer, das hat immer einen kleinen Twist. Jetzt nicht die Story, sondern wie es eingefangen ist.
Genau. Das ist halt nicht Disney geht zu David Lowery und sagt, hier willst du den Film über den Drachen und seinen Jungen machen, sondern da hat sich Brian Fuller halt selber Gedanken gemacht, hat das Skript geschrieben, hat sich, denke ich mal, auch von den so 90er-Fantasy-Filmen inspirieren lassen, die er vielleicht auch ins Herz geschlossen hat. Ich habe zu einer Freundin gesagt, für mich war der Film irgendwie so ein bisschen Matilda meets Leon der Profi. Also auch so wie diese Matilda-Verfilmung aus den 90ern so mit den Sets spielt und wie verspielt und fantasievoll das Ganze aussieht, hatte ich hier auch so den Eindruck. Und gerade wenn auch Alltagselemente dazu benutzt werden, diese Fantasie anzuregen, weil wir haben ja dadurch, dass Aurora der Meinung ist, dieses Monster im Kinderzimmer zu haben, dass sie versucht, den Boden zu meiden, weil sie sagt, wenn man die Boden nicht berührt, dann kann das Monster einen nicht erwischen. Und dann schnappt sie sich so ein fahrbares Spielzeug-Nilpferd und sitzt da drauf, hat, ich glaube, einen Besen in der Hand oder so einen Mob und fährt dann wie mit einem Schiff durch diese Wohnung. Und du hast zur Einführung einfach nur diesen einen Shot, wie sie mit diesem Nilpferd auf dich zugefahren kommt. Und du musst erstmal überlegen, so was macht sie da? Wie gleitet sie da über den Boden? Wofür ist das jetzt gut? Und es sieht einfach aus, als wenn sie auf einem magischen Nilpferd durch diese riesige Fantasiewohnung gleitet.
Ja.
Und das waren für mich so Elemente, die so meine eigene Fantasie angeregt haben und die ich auch unglaublich herzlich fand und die man in so einem Genrefilm ja erstmal nicht vermutet.
Absolut, ne? Und so, auch sobald wir wissen, was es eben wirklich ist, dieses Nilpferd, bleibt der Film auch dabei. Es wird ja wirklich immer eingefangen, immer so ein bisschen mit einer Aufsicht von unten. Du hast sie immer am Rudern, also es wirkt ein bisschen wie, als wäre sie gerade, ne, wie du schon sagst, auf so einem Ruderboot. Und also der Film bleibt dieser Fantasy-Ästhetik und der Filmweise auch treu und macht da jetzt eben nicht so einen MCU-mäßigen Witz draus. So zuerst siehst du sie von unten und sie rudert und du denkst dir, was ist das? Und dann cuttest du zu einer Totalen, wo du dann siehst, oh, sie ist nur auf diesem komischen Spielzeug. Und dann siehst du es immer nur aus der Totalen oder sowas. Sondern der Film bleibt da eben auch dabei. Der Film nimmt das in diesem Moment komplett ernst, weil seine Figur es komplett ernst nimmt. Ja. Und das gefällt mir.
Und der Film bleibt auch immer bei dem Kontrast. weil der Nachbar interessiert sich dann natürlich erstmal nicht dafür und latscht einfach durch die Wohnung.
Klar.
Sie muss ihn immer direkt dran erinnern. Nicht auf den Boden. Das Monster kriegt dich.
Ja, ja.
Aber es bleibt natürlich nicht nur kindlich, sondern wir haben ja für uns Erwachsene auch so ein bisschen Action mit dabei. Da muss ich allerdings sagen, klar, ich habe jetzt kein John Wick-Niveau erwartet, aber man sieht, dass Brian Fuller schon so ein bisschen in diese Richtung gehen möchte, das Ganze so überstilisiert darstellen will. Da muss ich aber sagen, dafür war es mir dann doch so ein bisschen zu zerschnitten und der Action fehlte für mich so ein bisschen auch die Luft zum Atmen.
Ja, also ich finde, das Beeindruckendste an der Action ist immer, dass du entweder das Gefühl hast, es ist Mads Mikkelsen oder sie haben es sehr, sehr gut getrickst, wenn er irgendwie klettert oder so, aber dann erinnerst du dich ja auch daran, dass der irgendwie ewig lang professionell getanzt hat und dann ist es irgendwie immer noch klar beeindruckend, ne? Aber dann klickt es schon alles ein bisschen mehr in deinem Kopf oder es ist halt einfach ein sehr gut getrickster Stuntman. Ich erinnere mich tatsächlich, so was die Action angeht, an eine Sache, ich sag mal Stichwort Zahnbürste, wo ich mir dachte, oh, okay, ja. das ist tatsächlich jetzt was ich hier in diesem Film nicht erwartet hätte. Ansonsten ist es natürlich alles schon, zerschnitten trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich habe mich danach mit der netten Dame unterhalten, die die Pressevorführung immer betreut und die meinte zu mir, das ist nicht explizit ein Kinderfilm, sondern eher ein, ich will sie jetzt nicht falsch zitieren, ich hoffe, es ist richtig, ein Film für alle Altersstufen oder sowas, hat sie, meine ich, gesagt. Und ich glaube, mein Vater hätte mit mir da eher Spaß gehabt, als ich noch kleiner war und mehr Spaß daran gehabt hätte. Sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie das für dich ist, sowas dann zu sehen, ob das dir nochmal so eine extra Ebene an Enjoyment daraus gibt.
Ja, also ich glaube, so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, würdest du sagen, so für jüngere Altersgruppen ist das durchaus cool, für die älteren Semester dann eher weniger.
Eher so in dem Sinne, dass ich sage, es ist cool, dass es das für Kinder gibt.
Okay.
Aber nicht, dass ich sage, ich mag das gerne für mich oder super, super gerne für mich.
Ja.
Es hat mir sehr die Vibes gegeben, ich liege als Kind unter der Bettdecke und lese so ein Gänsehautbuch, ne? Und das finde ich klasse, weil es mich natürlich an eine Zeit erinnert, in der die Welt besser war. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum ich heute keine Gänsehautbücher mehr lese.
Ja, stimmt.
Aber ich finde es trotzdem klasse, dass es das gibt. Es ist halt nur einfach nicht mehr das, wonach ich persönlich suche.
Es ist jetzt eine gute Frage, ob ich jetzt sage, das war, will ich ganz sagen, voll mein Ding, aber das hat mich über weite Strecken super abgeholt, weil ich das generell mag oder weil ich tatsächlich jetzt in der Position bin, dass ich jetzt durch die Kinder auch viel Kindheit nochmal erlebe oder wieder nachhole und deswegen gerade so in dieser emotionalen Lage bin, dass mich das anspricht. Aber ich wäre da tatsächlich dabei zu sagen, okay, das, sag mal, wenn du jetzt zumindest Kinder hast, könntest du dir das mit deinen Kindern ab einer bestimmten Altersstufe angucken und als Erwachsener, als Elternteil genauso viel Spaß dabei haben wie deine Kinder.
Ja.
Das ist halt kein Film, wo du als Erwachsener dabei sitzt und sagst, ja, war ja jetzt schon ganz nett, aber geht ja auch eher um die Kids, sondern ich glaube, das ist ja wirklich da, wo, wenn man Kinder hat, so beide Altersstufen auch Spaß daran haben können.
Okay, cool. Ja, und das ist ja auch eigentlich alles, also klar, es gibt natürlich Kinderfilme, die auch nochmal ein Level weitergehen und halt wirklich auch, ich sag jetzt mal so, der König der Löwen, ne, den gucke ich heute als Erwachsener und das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil den habe ich natürlich als Kind geguckt, da bin ich nostalgisch verklärt. Sagen wir Marcel the Shell with Shoes On, sowas, ne, habe ich geguckt, als ich 25, 26 war und es hat mir trotzdem die Schuhe ausgezogen, no pun intended. Solche Filme gibt es natürlich auch, aber die sind natürlich selten. Und ich finde halt, wenn jeder Kinderfilm auf diesem Niveau wäre, dass ich sage, als 10-Jähriger hätte ich das geliebt und heute respekte ich das, dann gäbe es ja auch gar keinen Grund, irgendwie über den Zustand des Kinos für junge Mitmenschen sich irgendwie auszulassen. Also wenn dieser Film das Grundniveau wäre, dann würden wir, glaube ich, in einer besseren Welt leben.
Das auf jeden Fall. Marcel the Shell ist ein gutes Beispiel, weil den habe ich tatsächlich auch mit meiner Tochter gesehen und da hatten wir auch beide Spaß. Also da hat sie von geschwärmt und ich fand den absolut klasse.
Ja.
Von daher, genau. Also da bin ich voll bei dir. Weil meistens ist es ja so, du hast einen Kinderfilm und dann hast du ein paar Metagags für Erwachsene drin, dass du als Elternteil da sitzt und halt auch ein bisschen drüber lachen kannst. Wo ich das jetzt zum Beispiel eine komische Mischung fand, war bei Zoomania 2, du dann auf einmal so völlig aus dem Kontext eine Shining-Anspielung drin hast, wo ich natürlich sitze und sage, ah, das ist The Shining und meine Kinder sitzen da und warum guckt er jetzt so böse? Papa, warum hat er jetzt eine Axt? Das gibt gerade keinen Sinn.
Ich wusste, dass du genau dieses Beispiel ansprechen würdest, als du über den Film geredet hast, weil das ist ein derartig kurioser Moment gewesen, wo ich mir so dachte, wer dachte, das ist eine gute Idee? Und hier bei diesem Film, um mal wieder so den Schlenker zurückzuschlagen, da hast du das, finde ich, gar nicht, weil auch wenn dieser Zahnbürstenmoment deutlich härter ist als alles andere, finde ich zumindest, was du in dem Film siehst, ist es halt trotzdem irgendwie ein Guss. Also es ist alles so ein bisschen edgy, aber nicht unangenehm. Es ist alles unheimlich von der Stimmung her, alles so ein bisschen träumerisch. Und darum wirkt es nicht irgendwie fehl am Platz.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Und wenn es dann doch mal zu brutaleren Szenen kommt, dann werden die meistens schon mit Humor aufgegriffen. Entweder indem die Personen, die beteiligt sind, das irgendwie kommentieren, als wenn sie schon wüssten, was auf sie zukommt. Oder der Film blendet weg und zeigt dir das wirklich nur als Schattenspiel oder in der Situation, dass Leute in einem anderen Raum sitzen und bekommen das quasi durch Mündungsfeuer übers Fenster mit. Also die sehen, da wird geballert, du hörst es und der Rest ist deiner Fantasie überlassen, was ich eigentlich auch einen ganz schönen Kniff finde.
Ja, genau. Also gerade weil Fantasie bei dem Film ja auch so ein Thema ist, ne? Oder halt eben irgendwann in diesem Film gibt es eine Leiche und was mit dieser Leiche dann danach passiert, ne, das ist ja konzeptionell,
ja,
ist es wahrscheinlich näher an Hannibal als an Gänsehaut, sagen wir es mal so. Aber ja, also ich weiß gar nicht, siehst du einen Tropfen Blut oder sowas? Eigentlich
nee.
Wird bestimmt mal angedeutet oder so, aber es hat einen guten, bösen Grundhumor. Das heißt, es ist nicht irgendwie verdummt, aber ich glaube jetzt auch, dass ich als Kind danach jetzt nicht irgendwie tagelang schlaflose Nächte gehabt hätte. Was ja als Elternteil dann auch irgendwie was ist, was du nicht unbedingt haben möchtest.
Exakt. Zumal Aurora ja mit dieser kindlichen Neugierde daran geht und der Nachbar sich einfach entscheidet, schonungslos zu sagen, nö, also wenn ein Mensch tot ist, dann macht man das halt so und so, ja, mit dem. Und ja, dann ist das auch gut. Aber das ist ein gutes Stichwort, diese Szene. Weil vielleicht kann man mal kurz über den Humor reden und wie der bei dir oder vielleicht auch bei dir im Saal angekommen ist. Weil ich muss sagen, klar, Festival-Atmosphäre, aber ich würde sagen, zu 90% haben die Gags, die der Film hat, schon gezündet. Und es gab diverse Momente, wo die Leute halt wirklich lachend abgegangen sind und wo es halt nicht nur auch so ein Höflichkeitslachen war, sondern wo der Saal am Grölen war. Und mir persönlich hat der Humor absolut getaugt. Wie war es da bei dir?
Ein Mischmasch. Also ich mochte tatsächlich am meisten den Humor, wo die so ein bisschen den Zeh ins Wasser gesteckt haben und versucht haben, die Altersklasse so ein bisschen auszureizen. Also eben die Szene, die ich jetzt eben angedeutet habe und generell den etwas böseren Humor. Was mich jetzt nicht so erreicht hat, waren Sachen wie, oh, er weiß nicht, wie er ihren Namen ausspricht und er sagt es 100 Mal und sie sagt es 100 Mal richtig und es cuttet immer zwischen den beiden hin und her. Also ich glaube, ich fand den konzeptionellen Humor interessanter als den Dialoghumor vielleicht jetzt. Also es gab einen ganz guten Gag, aber ich glaube auch, das war eher das Line-Reading als die Line an sich, nämlich als die, ich nenne sie mal Sozialarbeiterin, zu ihnen kommt und das Mädchen halt wie immer sagt, don't touch the floor, und sie guckt sie so an und sagt so halb playful, halb provokant, oh, is it lava? Und das fand ich witzig, aber sonst war es, glaube ich, eher wirklich die Konzepte des Humors als der Dialog an sich.
Ja, gerade bei dieser Lava-Szene, da musste ich auch lachen, weil es wirklich genau diese Art und Weise ist, wie Erwachsene versuchen, mit Kindern zu reden, wo du halt weißt, das Kind ist nicht dumm, du kannst das schon ganz normal fragen, so, spielst du das jetzt oder muss ich jetzt mitspielen?
Ja.
Aber das ist halt wieder dieses von oben herab so ein bisschen dümmlich, oh, ist das Lava? Na, um dann irgendwie zu versuchen, auf das angebliche Niveau des Kindes runterzukommen.
Ja, total. Also es war ein greifbarer, intelligenter Charaktermoment, finde ich. Das ist ja dann immer ganz cool, wenn Humor nicht einfach des Humores willen da ist, sondern auch, was damit gemacht wird.
Genau. Und wenn man ihn auch mal stehen lassen kann, das ist mir zum Beispiel in der Szene mit David Destmelchin aufgefallen, als er im Restaurant den beiden so ein bisschen auflauert und das erste Mal auftritt, kommt er zu denen an den Tisch und man weiß ja eigentlich schon, okay, da geht's vielleicht gleich zur Sache und wie das Ganze dann aufgelöst wird.
Möchtest du sagen, er ist conspicuously inconspicuous?
Mit welcher Engelsgeduld er dann steht und wartet, dass man ihn ernst nimmt. Das hat für mich auch zu den Highlights gehört.
Da ist er natürlich auch klasse für. Übrigens, in der Szene habe ich richtig geguckt, dass sie dann Split Diopter benutzt haben. Jedes Mal dieser Shot von den beiden am Tisch, wie sie essen. Und in der rechten Hälfte des Bildes siehst du quasi das Smärtchen von hinten in der Nahaufnahme. Und beides ist total scharf. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Split Diopter ist, aber ich glaube, sie kehren zwei oder dreimal zu dem Shot zurück. Und den fand ich sehr, sehr cool. Und halt eben auch wieder weird und irgendwie ungewohnt. Und das kann in so einem Moment, der vor allem über die Awkwardness lebt, kann das ja auch den Humor irgendwie noch verstärken.
Auf jeden Fall. Ich habe auch gerätselt, ob es wirklich ein Split-Diopter war oder ob sie es hinterher in der Post so ein bisschen so getrickst haben. Ich meine, sie hätten es auch in der Wohnung nochmal angewendet, wenn Mats an der Tür steht und Aurora im Hintergrund zugange ist. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Vielleicht trügt mich mein Gedächtnis da, aber in der Szene war es auf jeden Fall, ja.
Okay, nice. Ja, ich meine, ist natürlich heutzutage alles möglich, das irgendwie in der Post zu machen. Ich sag mal, wenn es gut aussieht, ist es ja am Ende auch egal,
genau,
wie der Trick jetzt entstanden ist. Generell fand ich, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, dass eine der Sachen, die mich tatsächlich gestört hat, wirklich teilweise die Animation war. Mhm. Also alles, was quasi, oder vielleicht nicht alles, aber vieles, was mit CGI gelöst war, das hat mir so ein bisschen dann diesen nostalgischen Kindereffekt dann wieder so ein bisschen genommen. Also da war es dann kurzzeitig eher Drachenzähmen leicht gemacht 2025 als Gänsehaut lesen als Kind unter der Bettdecke, meiner Meinung nach.
Ja, kann ich nachvollziehen. Sie haben zwar versucht, das ein bisschen so zu tricksen, dass es wie Stop-Motion aussieht, aber du siehst natürlich trotzdem, dass gewisse Dinge CGI sind und was einen dann tatsächlich so ein bisschen rausreißt. Also da hätte ich mir tatsächlich vielleicht lieber gewünscht, dass man es ein bisschen altmodischer oder altbackener trickst, dass es einfach zum Flair und zum Setting passt und dann weniger modern aufzieht. Und das war tatsächlich aber was mich hinten raus ein bisschen gestört hat, was ich dem Film an sich aber verzeihen konnte, dadurch, dass eben die realen Sets, die realen Kostüme da wirklich on point sind.
Ja, total. Ich glaube tatsächlich, vielleicht ein Beispiel von eher am Anfang des Films, weil das würde ich jetzt sagen, ist kein krasser Spoiler. Mhm. Du hast ja jedes Mal, wenn das Mädchen denkt, dieses Monster zu sehen, hast du ja jedes Mal den Effekt, dass sich der Boden quasi öffnet und wieder zugeht. Und ich glaube, das meinst du auch so ein bisschen mit Stop-Motion vielleicht, dass du auch so daran denkst. Ich fand leider, dass jedes Mal, wenn irgendwas mit diesem Effekt interagiert hat, dass es nicht... dass es keine glatte Interaktion war und darum ist es, glaube ich, relativ selten passiert. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil es oft meiner Meinung nach auch helfen kann, selbst wenn der Effekt an sich nicht so gut ist, dass du den irgendwie versuchst, zumindest gut in die Umwelt einzufügen. Weil alleine dann, wenn du, einen schlechter gerenderten Effekt hast, der aber die ganze Zeit irgendwas berührt, irgendwas verändert, irgendwas hochhebt und das Hochheben sieht gut aus, dann, finde ich, kaufst du den Effekt mehr, als wenn du ihn sehr viel für sich stehen hast. Und ich hatte das Gefühl, dass einiges in diesem Film eher für sich stand und dann eben auch besonders unglaubwürdig aussah.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das Bett wird von diesem Effekt, den du gerade ja beschrieben hast, erst gegen Ende des Films beeinflusst. Und vorher sieht man das nicht so krass. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass das dann auch im Bild so ein bisschen wie ein Bruch wirkt, weil es nicht organisch Einfluss auf die Umgebung hat.
Ja, genau. Also es ist halt schade, weil das ist dann wirklich so ein Punkt, wo ich sage, normalerweise total nostalgisch, cool. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich sage, in den 90ern hätte das besser ausgesehen. Da werde ich dann wieder zum alten Mann.
So Guillermo del Toro, der hätte da jetzt nochmal mit Stop-Motion jede Bodendiele einzeln angehoben. Der hätte das auch heutzutage noch gemacht.
Ein bisschen Del Toro war es aber vom Vibe her, finde ich trotzdem.
Auf jeden
generell
Fall.
Alles so ein bisschen märchenhafte, ne? Auch so, jetzt nicht von der Qualität her, aber ich musste auch denken an das Geheimnis der Spiderwigs oder sowas. Ne? So diese ganzen, ich sage ja nicht, dass alle Fantasy-Filme, die wir in der Kindheit hatten, und du und ich hatten ja nochmal andere Filme in der Kindheit, dass die alle perfekt sind. Ne? Definitiv nicht, aber irgendwie hat es mich teilweise an sowas auch erinnert.
Ja. Ich brauche hier mal auf meinem Soundboard irgendwie so Button, wo dann solche Filme werden heute nicht mehr gemacht, abgespielt wird.
Ja.
Weil ich finde, hier trifft es zumindest einigermaßen zu.
Total, total. Irgendwie, ja, es wirkt positiv aus der Zeit gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, um mal kurz vielleicht nochmal die Schauspielerinnenriege aufs Tableau zu hieven, so rum. Ich finde, dass wir mit Sophie Sloan auch eine sehr talentierte Jungschauspielerin dabei hatten, weil Kinder in Filmen tendieren ja öfters mal dazu, nervig zu sein.
Sag doch sowas.
Und sie war für mich im positiven Sinne eine Klugscheißerin, die sich auch verdient, dass sie als Kind für voll genommen wird und gleichzeitig auch einfordert, dass die Erwachsenen sie für voll nehmen. Mhm. Von daher, sag gerne mal deine Meinung dazu, ob du das genauso empfunden hast. Aber für mich war sie dann natürlich allgemein mit dem Cast, mit Mads Mikkelsen und Sigourney Weaver und David Desmalchin, den wir schon angesprochen haben, war sie da für mich auch so ein kleines Highlight hier.
Ja, also ich glaube, ich fand jetzt keine Performance in dem Film wirklich großartig. Es muss ja nicht alles irgendwie Oscar-Level sein, aber ja, also ich habe es ihr durchgehend irgendwo abgenommen. Und ich glaube, mehr muss jetzt auch nicht sein, damit so ein Film funktioniert. Ich meine, theoretisch kannst du in jedem Film die beste Performance des Jahres hinlegen. Aber es ist natürlich auch irgendwie nicht das, was der Film braucht. Also ich gucke mir jetzt den Film nicht an, um das beste Kinderschauspiel aller Zeiten zu sehen. Ich finde, sie hat das süß gemacht. Ich fand die Interaktion zwischen ihr und Mads Mikkelsen fand ich niedlich. Ja, ich war ein bisschen traurig, dass der Film seine Desmalchins so verschwendet hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der immer noch nicht so ganz angekommen ist, da wo er eigentlich sein sollte. Anders als so ein Mads Mikkelsen, der dann eben auch mal die Hauptrollen und sowas bekommt. Aber andererseits kann Brian Fuller ja schlecht vor jedem Film mich fragen, welche Schauspieler ich gerne prominent in dem Film haben würde. Und Schauspielerinnen natürlich auch. Darum, ja, denke ich, kann man zum Schauspiel sagen, es ist relativ genau das, was es sein muss, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, was auch wichtig ist, dass du eben, wenn es um ein Gespann aus quasi Ersatzvater und Kind geht, dass du da eine gewisse Chemie miteinander hast. Davon lebt der Film dann ja auch so ein bisschen, was ich finde, war hier durchaus der Fall. Und wenn Brian, ne, wenn du hier reinhörst, einerseits bitte Luca denn das nächste Mal zum Casting befragen und wir zwei können uns zusammensetzen und vielleicht mal eine alternative Science-Fiction-Serie nochmal entwerfen, jetzt wo Paramount Star Trek so ein bisschen an die Wand gefahren hat. Naja.
War nicht so gut.
Starfleet Academy habe ich mir die ersten zwei Episoden angeguckt. Nee. Aber das ist okay. Was für eine andere Episode.
Beim nächsten Mal bestimmt, beim nächsten Mal. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch einen Brian Fuller-Film geben wird, egal jetzt in welchem Stil, weil mich das doch vom Look her größtenteils angesprochen hat. Also gerade auch so die Farben, die Beleuchtung. Das sind, glaube ich, immer zwei Arten und Weisen, wie man sehr leicht erkennen kann, ob ein Film weitergeht als das Minimum. Und ich finde, das hat er beides eigentlich ziemlich geil eingebaut. Zusätzlich zu allem, was wir jetzt bisher schon erwähnt haben.
Genau, kann ich dir zustimmen. Also sowohl die Farbauswahl beim Color Grading als auch die Art und Weise, wie das Set gestaltet wurde. Ne? Alles mit knackigen Farben, alles sehr kindlich, magisch, fantasievoll. Von daher, wenn er die Atmosphäre beim nächsten Film auch so einfangen kann, wenn es vielleicht auch wieder in diese Richtung gehen sollte, bin ich auf jeden Fall auch wieder mit am Start.
Sehr gut. Ansonsten erteilst du ihm eine klare Abfuhr und siehst dir nie wieder irgendwas von seinen Filmen.
Genau. Sei denn, er macht die nächste Science-Fiction-Serie. Von mir aus auch ein Science-Fiction-Film. Habe ich auch nichts dagegen.
Ja, also es ist zumindest so, wenn du jetzt sagst Star Trek, Hannibal und das. Er ist jetzt kein One-Trick-Pony. Er hat auf jeden Fall mehr als ein Talent, würde ich sagen, oder einen Schwerpunkt. Darum mal gucken.
In Köln sagt man ja Hans Dampf in allen Gassen.
Das finde ich wunderbar.
Ja, aber dann lass uns doch gerne final nochmal eine Wertung draufknallen für die Zahlenversessenen da draußen. Ich fange gerne mal an. Ich habe ja schon gesagt, mich hat er wirklich gut unterhalten, abgeholt. Die Fantasy-Filmfest-Stimmung hat natürlich auch so seinen Teil dazu beigetragen, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle dann habe doch vielleicht auch mal mehr gleiten lassen, als wenn ich den vielleicht alleine geguckt hätte. Ich habe so ein paar Probleme mit dem Pacing nach hinten raus, weil er für mich da die ein oder andere Schleife zu viel dreht und vielleicht nicht ganz den Absprung gefunden hat oder ihn nicht am richtigen Moment gefunden hat, sondern dann eben noch ein bisschen zu lang gebraucht hat. Aber ansonsten war das für mich ein sehr magischer Film, der mich wirklich abgeholt hat. Ich wusste nicht, dass ich eine erwachsenere Version der liebsten Kinderfilme meiner Kindheit gebraucht hätte. Hier war es da. Von daher, ich schließe mich dir da auch an und sage, lieber Brian Fuller, bitte mehr davon nehme ich. Und bevor ich jetzt sage, wir knallen eine Wertung drauf und ich gebe keine.
Ich wollte es gerade sagen.
3 von 5 mit Herzchen habe ich aber gegeben.
Klasse. Och, der Großzügige.
Ja.
Ja, also ich bin knapp drunter. Ich glaube, das ist wirklich so ein perfektes Beispiel für, es muss nicht jeder Film für mich sein und ich kann trotzdem respektieren, dass es ihn gibt. Ach, also ich würde mir den auch nochmal angucken. Muss jetzt nicht unbedingt, aber ich fand, dass, wie gesagt, eben diese Welt, die erschaffen wird, glaube ich, ein bisschen besser ist als das, was in ihr stattfindet jetzt am Ende. Die Story, ja, ich hatte auch mit dem Pacing Probleme, aber tatsächlich ich eher am Anfang, weil es, finde ich, auch ein bisschen braucht, bis es in die Gänge kommt.
Mhm.
Ja, wie gesagt, ansonsten kleinere Schwierigkeiten, aber insgesamt würde ich sagen, das ist bestimmt der beste Film, den irgendein 10-jähriges Kind jemals gesehen hat. Und ich glaube, das 10-jährige Kind wird ganz, ganz viele andere Filme noch gucken und diesen einen niemals vergessen. Das bin ich, muss aber auch nicht sein. Ich würde dem eine mittlere Wertung jetzt einfach mal von 2,5 von 5 geben. Vielleicht liegt es auch daran, ne, ich hatte deine Frage eben gar nicht so konkret beantwortet, dass jetzt natürlich in der Pressevorführung auch nicht das Filmfestival-Publikum da war, das jetzt irgendwie groß Stimmung gemacht hat. Es waren sehr professionelle, sehr, sehr angenehme KritikerInnen im Publikum.
Gab es denn beim Huhn wenigstens einen Lacher?
Beim Huhn? Was war nochmal das Huhn? Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf. Gib mir
Der Nachbar hat ein Huhn auf dem Tisch stehen.
Ach ja, oh ja, das völlig vergessen. Ja, das natürlich. Das ist auch so ein Set-Design-Stück, wo ich auch sage, das brauche ich für meine Wohnung.
Ja. Da bin ich ein bisschen schade drum, dass das kein AAA-Blockbuster von Disney ist, der dann hinterher mit Merch um die Ecke kommt, weil dann hätte es dieses Huhn gegeben, ich sage es dir.
Damals, zu unserer Zeit, hätten sie es gemacht, auch bei so einem Film.
Genau.
Da hätte der aber auch irgendwie, weiß ich nicht, 300 Millionen an den Kassen eingespielt oder so.
Das stimmt. Und dann hätten wir noch 3 Fortsetzungen gekriegt, die keiner braucht. Von daher, vielleicht sind wir auch glücklich,
wahr,
so wie es ist.
Ich wollte gerade sagen, man kann ja nicht immer nur zurückblicken, man kann ja nach vorne blicken. Und ja, ich würde sagen, mit so einem Film kann man auf jeden Fall optimistisch auf Brian Fullers kommende Projekte schauen.
Auf jeden Fall. Super, dann danke ich dir, Luca, dass du mit mir heute Dust Bunny besprochen hast.
Na, sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung nochmal.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir zwei uns heute mal austoben durften, ohne die kritischen Blicke von Herrn Hasic und Herrn Solida.
Ich nenne sie mal die Bremsklötze.
Jetzt bin ich auch mal gespannt. Das ist jetzt der ultimative Test, ob die in unsere Episoden reinhören, ob sie sich über den Bremsklotz-Kommentar nochmal äußern werden. Ich bin gespannt.
Ja, wenn nicht, dann gibt's Ärger.
Richtig. Euch da draußen auf jeden Fall auch vielen Dank fürs Zuhören. Geht also gerne in Dust Bunny, wenn er jetzt Anfang Februar in den deutschen Kinos läuft. Gebt uns gerne auch Feedback, wie ihr so Brian Fullers Regiedebüt fandet, ob euch das Spaß gemacht hat und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis denne. Tschüss.
Tschüss.